Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis. Heute möchten wir mal über eine Erkrankung sprechen, die häufig mit einer Osteoporose verwechselt wird. Die Osteomalazie. Nicht alle Patientinnen oder Patienten mit einer verminderten Knochendichte und Knochenbrüchen haben eine Osteoporose. Es gibt eine andere, oft übersehene Knochenerkrankung, die sich häufig so ähnlich präsentiert, und das ist die Osteomalazie. Zu diesem Thema haben wir wieder eine Expertin eingeladen. Dr. Maria Pomares ist niedergelassene Endokrinologin in Köln und Mitglied der Reko Rheinland. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus an meiner Seite. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo Uwe, hallo Maria, schön, dass du uns heute unterstützt.
Ja, hallo Maria, wir freuen uns auf das Gespräch mit dir.
Vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne dabei.
Maria, warum ist die Abgrenzung zwischen Osteoporose und Osteomalazie so wichtig?
In erster Linie, weil die Behandlungen unterschiedlich sind. Und wenn man das verwechselt, kann die Therapie ziemlich nach hinten losgehen. Vor allem, wenn man den Patienten dann Medikamente gibt, die für die Osteomalazie absolut ungeeignet sind.
Die Osteoporose ist ja mittlerweile recht bekannt und gerade viele ältere Menschen sind betroffen. Zu diesem Grundsatzthema haben wir schon einige interessante Podcast-Folgen aufgenommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie dazu auch gerne nochmal in unsere ersten Folgen aus dem Jahr 2023 rein. Aber die Osteomalazie haben wir noch nie besprochen. Also Maria, was genau ist Osteomalazie und was steckt dahinter?
Um das zu erklären, sollten wir zunächst mal einen Schritt zurückgehen. Wie entsteht ein stabiler Knochen überhaupt? Also, unser Skelett besteht nicht einfach nur aus hartem Material. Knochen werden ständig neu aufgebaut. Zunächst entsteht eine Art weißes Gerüst, das sogenannte Osteoid. Dieses wird später durch Einbau von Calcium und Phosphat mineralisiert. Erst dann wird der Knochen hart und belastbar.
Und wenn Calcium oder Phosphat fehlen?
Ja, dann baut der Körper zwar fleißig Knochengewebe auf, aber das bleibt weiß, weil Calcium oder Phosphat fehlen. Man konnte das so erklären, der Rohbau steht, aber der Beton fehlt. Bei der Osteomalazie ist der Knochen weich. Es wird der Knochen zwar gebaut, die Knochenmasse ist also normal, aber sie ist nicht ausreichend mineralisiert. Daher auch der Name Osteo, Knochen, Malazie, Erweichung.
Ist der Knochen da, aber er ist instabil?
Ganz genau. Und die Folgen sind Schmerzen, Verformungen, Gangstörungen und sogar Knochenbrüche.
Kennen wir solche Erkrankungen nicht auch bei Kindern, die besonders früher auftraten?
Richtig, Uwe. Vielleicht kennt der eine oder der andere den Begriff Rachitis. Rachitis und Osteomalazie sind praktisch Synonyme. Dies ist nur durch das Alter zum Zeitpunkt der Erstmanifestation unterscheiden. Rachitis ist quasi die Kinderversion der Osteomalazie. Beide Erkrankungen haben denselben Mechanismus, gestörte Knochenmineralisierung.
Und was ist bei Kindern anders?
Bei Kindern sind ja die Wachstumsfüge noch offen, weil sie ja noch im Wachstum sind. Das bedeutet, bei Knochenwachstum wird der Knochen nicht ausreichend mineralisiert. Es kommt nicht nur zu weißen Knochen, sondern auch zum Beispiel zu Verkrümmungen der knöchernen Wirbelsäule, woher übrigens der griechische Name rührt. Es kann zu krummen Beinen, trister Brust und Wachstumsverzögerungen kommen.
Und bei Erwachsenen?
Da sind ja die Wachstumsfüge geschlossen. Aber die Knochenstruktur kann, wie eben erklärt, trotzdem instabil werden. Manchmal sehen wir sogar Spätfolgen einer Rachitis, die im Erwachsenenalter als Osteomalazie weiter besteht. Bei Erwachsenen können wir also zwei Arten von Veränderungen beobachten, mit oder ohne vorherige Rachitis.
Jetzt kommt die große Frage, woran erkenne ich nun den Unterschied zwischen Osteoporose und Osteomalazie?
Das ist, Christiane, ein ganz zentraler Punkt, denn die Erkrankungen ähneln sich auf den ersten Blick. Bei der Osteoporose haben wir einen Verlust an Knochenmasse. Der Knochen ist porös, brüchig, ähnlich wie Morsesholz. Bei der Osteomalazie ist die Masse oft normal, aber nicht mineralisiert. Der Knochen ist also weiß und mechanisch nicht belastbar.
Und wie sieht das im Alltag aus? Was haben die Patientinnen und Patienten für Probleme?
Osteoporose bleibt oft lange unbemerkt, bis ein Knochen bricht. Deswegen wird sie auch als leise Epidemie bezeichnet, weil sie keine Symptome verursacht, bis ein Knochen bricht. Die Osteomalazie dagegen macht Schmerzen, auch ohne Frakturen. Patienten berichten über tiefe, dumpfe Schmerzen, vor allem im Becken, Rücken oder den Oberschenkel. Bei der Osteomalazie treten oft Ermüdungsbrüche auf. Es kann zu Gangstörungen und Muskelschwäche kommen. Übrigens können auch Zahnschmelzdefekte auftreten.
Maria, vielleicht sollten wir jetzt mal erklären, wie es überhaupt zu der Erkrankung kommen kann. Was sind denn die Ursachen?
Also in den meisten Fällen liegt es an einem chronischen Vitamin-D-Mangel. Vitamin D brauchen wir, um Kalzium aus der Nahrung aufzunehmen. Ohne Vitamin D bleibt das Kalzium im Darm und kommt nie in Knochen an. Also kommt es zu einer gestörten Mineralisation. Vitamin D wird überwiegend in der Haut durch Sonneneinwirkung gebildet. Einige Lebensmittel wie fettreiche Fische enthalten auch Vitamin D.
Wir haben uns ja schon häufiger mal über das Thema Vitamin D-Mangel ausgetauscht, aber vielleicht könntest du nochmal zusammenfassen, wie der Vitamin D-Mangel denn entstehen kann.
Das kann ganz unterschiedlich sein. Risikogruppe sind Menschen, die grundsätzlich wenig Sonne bekommen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, die selten draußen sind. Aber auch Menschen mit dunkler Haut und Hautabdeckung aus religiösen oder kulturellen Gründen. Oder wenn man 356 Tage im Jahr eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 trägt. Auch Leute, die sich vegan ernähren oder bei Mangelernährung, kann es zu einem Vitamin-D-Mangel kommen. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder auch Zöliakie gibt es auch ein hohes Risiko. Aber auch bei Medikamenten wie Antiepileptika, die können auch eine Rolle spielen. Oder Magen-OPs wie der Magen-Bypass bei Adipositas. Übrigens, 10% der Patienten mit angeblich Osteoporose in diesem Patientenkollektiv erfüllen die Kriterien für eine Osteomalazie.
Zu den Magenoperationen bei Adipositas haben wir ja bereits eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, es war Folge 26. Hören Sie da doch bei Interesse gerne auch nochmal rein.
Ja, also insgesamt ist die Osteomalazie gar nicht so selten, wie man denkt.
Ganz im Gegenteil, Christiane. Vitamin-D-Mangel ist weit verbreitet. Und das macht die Osteomalazie so relevant.
Jetzt haben wir ja schon den Vitamin-D-Mangel angesprochen. Gibt es auch noch andere Ursachen?
Ja, es gibt Formen, bei denen Phosphat fehlt. Das ist die sogenannte hypophosphatämische Osteomalazie. Die häufigste Ursache hier sind Gendefekte wie die X-chromosomale Hypophosphatämie, auch XLH genannt, bei der über die Niere Phosphat verloren geht.
Das klingt ziemlich speziell.
Ist es auch. Das ist eine seltene, aber auch sehr wichtige Erkrankung. Diese Patienten entwickeln oft schon in der Kindheit Rachitis und bleiben auch im Erwachsenenalter betroffen. Aber es gibt auch andere Ursachen für eine vermehrte Phosphatausscheidung in Urin, wie Tumore, die sogenannte tumorinduzierte Osteomalazie, oder Medikamente wie Eiseninfusionen.
Moment, wieso Eiseninfusionen? Das bekommt man doch auch schon mal bei Anämie.
Eiseninfusionen selbst verursachen keine Osteomalazie direkt. Aber es gibt indirekte Mechanismen, über sie eine Osteomalazie begünstigen oder auslösen können. Vor allem bei bestimmter Prädisposition und langfristiger Anwendung. Das Präparat Ferinject mit Ferric-Carboximaldose kann zu einem Abfall des Phosphatspiegels im Blut führen und damit eine hypophosphatämische Osteomalazie verursachen.
Okay, das ist interessant. Ist denn Osteomalazie immer auf einen Calcium- oder einen Phosphatmangel zurückzuführen?
Grundsätzlich ja, aber nicht ausschließlich. Es gibt auch eine andere seltene Ursache für eine gestörte Mineralisierung des Skeletts. Die sogenannte Hypophosphatasie, nicht mit der Hypophosphatämie zu verwechseln, ist eine erbliche, seltene Erkrankung, die durch einen Mangel an einem Enzym namens alkalische Phosphatase bedingt ist. Auch eine Langzeitbehandlung mit Methotrexat, MTX, dem am häufigsten verschriebenen Rheumamedikament, kann in sehr seltenen Fällen eine Osteomalazie auslösen.
Also ich finde, hier bietet sich doch schon fast wieder unser Standardsatz an. Zu diesen seltenen Erkrankungen wie Hypophosphatämie und Hypophosphatasie sollten wir gerne auch nochmal mit dir, Maria, eine Podcast-Folge machen, oder?
Ja, gerne.
Ich schlage vor, wir gehen jetzt mal genauer auf die Symptome ein. Wie äußert sich Osteomalazie denn?
Oh, die Osteomalazie ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern. Das klinische Bild kann je nach Ursache und Zeitpunkt des Auftretens sehr unterschiedlich sein. Das Leitsymptom der Osteomalazie sind die Schmerzen, besonders im Becken und Oberschenkel und bei Belastung. Dazu Muskelschwäche, vor allem an den Beinen, das heißt Treppen steigen oder aufstehen fällt schwer.
Okay, aber das klingt erstmal sehr vertraut. Diese Beschwerden haben ja auch viele meiner älteren Patientinnen und Patienten, zum Beispiel bei Verschleißerkrankungen. Ab wann sollte man sich also Sorgen machen?
Ja, da hast du vollkommen recht, Christiane. Viele Patienten irren von Arzt zu Arzt, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Die Beschwerden entwickeln sich oft schleichend. Und ähneln ja, wie gesagt, auch Beschwerden bei anderen Erkrankungen. Die Patienten haben oft viele Jahre Symptome, bevor sie diagnostiziert und behandelt werden. Wenn die Beschwerden über Wochen oder Monate bleiben und wenn klassische Schmerzmittel nichts bringen oder auch ein unsicherer Gang, Watscheln oder Knochenbrüche ohne Sturz oder ohne Unfall, das sind Warnsignale.
Und wie wird Osteomalazie diagnostiziert? Sowohl die Osteoporose als auch die Osteomalazie zeigen ja oft niedrige Werte bei der Knochendichtemessung. Und beide Erkrankungen begünstigen das Auftreten von Frakturen. Was hilft bei der Abgrenzung?
Also wichtig für die Diagnose ist die Kombination aus Laborwerten, Röntgenbilder, Knochendichtemessung und vor allem einer guten Anamnese.
Welche Auffälligkeiten erwarten wir bei der Blutuntersuchung?
Gute Frage. Ein Schlüsselwert ist die alkalische Phosphatase. Die ist bei der Osteomalazie fast immer erhöht. Außerdem schaut man auf Vitamin D, Calcium, Phosphat und Parathormon. Wenn Vitamin D, Calcium oder Phosphat auch niedrig sind, sollten wir hier an Mineralisierungsstörung denken und nicht an eine Osteoporose. Beim Calciummangel ist auch ein erhöhtes Parathormon nachweisbar. Parathormon ist ein Hormon, das bei Calciummangel vermehrt ausgeschüttet wird.
Gibt es denn noch andere Hinweise für eine Osteomalazie?
Ja, die Lokalisation der Frakturen hilft auch bei der Abgrenzung. Bei der Osteomalazie gibt es auch Frakturen, aber meistens an anderen Stellen. Während die Osteoporose eher Bibelkörper oder den Oberschenkelhals betrifft, sehen wir bei der Osteomalazie sogenannte Insuffizienzfrakturen. zum Beispiel im Becken, im Schienbein oder im Mittelfuß. Im Röntgenbild zeigen sich auch sogenannte Loserzonen. Sie sehen wie Mini-Brüche aus, aber Achtung, das sind keine echten Frakturen. Das sind fokale Entkalkungen des Knochens. Deswegen werden sie auch Pseudofrakturen genannt. Und sie sind sehr typisch für die Osteomalazie. Diese atypischen Frakturen verursachen oft keine starken Beschwerden und werden leider oft übersehen. Frühes Erkennen ist hier entscheidend, um Fehldiagnosen und mögliche Fehlbehandlungen zu vermeiden. Die Pseudofrakturen müssen nicht unbedingt operativ versorgt werden. Was wir hier erzielen müssen, ist eine Remineralisierung des Knochens.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass man in der Regel anhand klinischer Angaben, radiologischer Befunde und bestimmter Laborparameter eine Osteomalazie gut diagnostizieren kann.
Ja, korrekt. Klar, bei unklaren Fällen kann die Durchführung einer Knochenbiopsie erwogen werden, aber das ist eine invasive Methode und ist nur in wenigen Referenzzentren verfügbar.
Und als nächster Schritt muss eine Ursache der Osteomalazie wahrscheinlich herausgefunden werden, oder?
Genau. Zu diesen Zwecken wird ein Blut- sowie Urintest durchgeführt. Je nach Verdachtsdiagnose ist eine richtige Detektivenarbeit erforderlich, wo wir besondere Laborparameter ergänzen oder sogar molekulargenetische Untersuchungen oder bildgebende Verfahren veranlassen.
Und jetzt die wichtigste Frage. Was hilft?
Gute Nachrichten. In den meisten Fällen ist Osteomalazie gut behandelbar, sogar heilbar. Wenn Vitamin D fehlt, geben wir Vitamin D. So einfach ist das, meist kombiniert mit Calcium. In ein paar Monaten sind die Patienten oft wie verwandelt. Schmerzen weg, Gang sicherer, mehr Energie.
Wow, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein.
Ja, manchmal ist Medizin tatsächlich so schön und einfach. Aber bei den seltenen Formen einer Osteomalazie brauchen wir eine sehr saubere Differentialdiagnose. Je nach vorliegender Erkrankung gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber auch ganz neue Therapien stehen hier zur Verfügung, wie der Antikörper Burosumab bei der exchromosomalen Hypophosphatämie oder die Enzymersatztherapie bei den sehr schweren lebensbedrohlichen Formen der Hypophosphatasie.
Und was sollten also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen?
Ja, wer chronische Knochenschmerzen, Muskelschwäche, schlechte Werte bei der Knochendichtemessung oder unerklärliche Frakturen hat, sollte nicht einfach auf Osteoporose tippen. Es könnte sich um eine Osteomalazie handeln und diese Erkrankung kann man gut behandeln. Jetzt muss man noch erwähnen, dass bei der Diagnose Osteoporose immer ein ausgiebiges sogenanntes Osteolabor bestimmt wird, bei der viele der angesprochenen Laborparameter gerade zur Abklärung der Differentialdiagnosen standardmäßig abgenommen werden.
Ja, das stimmt. Das ist der Standard. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sonne tanken, auf die Ernährung achten und bei Beschwerden wie immer lieber mal zum Arzt gehen.
Genau. Und bei Verdacht auf weiße Knochen bitte, bitte keine harte Maßnahmen, sondern weiße differenzierte Diagnostik.
Okay, ich finde, das ist doch ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich glaube, wir haben alles Wesentliche besprochen. Vielen Dank, Maria, für diesen spannenden Einblick in die Osteomalazie.
Hat es Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder. Und an alle Zuhörer, bleibt gesund, stabil und mineralisiert.
Noch ein schöner Satz. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass Sie bei dieser Folge dabei waren und wünschen Ihnen noch viel Spaß und neue Informationen bei unseren anderen Folgen.
Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und uns eine Bewertung hinterlassen. Folgen Sie uns auch gerne auf Facebook oder Instagram und achten Sie auf Ihre Knochen.